Die kleine Ausstellung hier im dritten Obergeschoss des Gemeindehauses verschafft Ihnen einen Überblick über die Produkte, die im 18. Jahrhundert in Trung hergestellt und gehandelt wurden. Verschiedene Materialien vertiefen das vor dem Haus Gehörte.
Die Hauptartikel der Trugner Handelshäuser bilden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor allem Cambre. Das sind gröbere Leinwandtuche und Stuchen, also kürzere und schmalere Tuche. Ferner doppeldicke Leinwand, die dicker gewoben ist und eine längere Bleichzeit benötigt. Weitere Artikel sind die Rouen Blanc, weißgebleichte Tuche, die Rouen Teint, Farbleinwandtuche oder Treillis, Gewebe mit Leinwandbindung. Bereits ab den 1720er und 30er Jahren handeln die Zellwiger auch mit Mischgeweben, wie zum Beispiel Barchent, gewoben aus Leinenkette mit Baumwollschuss, dann auch mit gemögelter Leinwand, einem sogenannten Façonné-Gewebe. Das ist ein Gewebe mit durch Bindung hervorgerufenem Muster, dessen Effekt aus kleinen, eingestreuten Blumen oder Tupfen aus Baumwollgarn auf leinenem Grund besteht. Ab der Jahrhundertmitte werden dann vor allem Baulstücke, Gewebe aus reiner Baumwolle, gehandelt. Die gröberen Sorten werden mit Rohmaterial aus der Levante, aus den Ländern am östlichen Mittelmeer, hergestellt. Die feineren mit Material aus Französisch-Westindien, das heißt aus der Karibik. Diese nennt man Muslin. Muslin ist ein lockeres, feinfädiges und glattes Gewebe, das wegen der ursprünglich verwendeten orientalischen Muster nach der Stadt Mossul im heutigen Nordirak benannt ist. Die Musselinweberei wird schnell zu einer Spezialität der Appenzeller Weber, die besonders gut mit den sehr feinen Fäden umzugehen wissen. Und auch in der Leinwandspinnerei bringen es die Appenzellerinnen und Appenzeller beim Verspinnen der Baumwolle zu höchsten Leistungen. Aus einem Kilo Baumwolle spinnen sie Fäden mit bis zu 170 Kilometern Länge. In der Appenzeller Chronik erwähnt Gabriel Walser, die Baumwollspinnerei sei im Appenzellerland vor allem in den Gemeinden Trogen, Speicher, Teufen, Herisau, Hundwil und Stein verbreitet. Die Geschäftsbücher der Trogner und Speicherer Firmen belegen, dass das Baumwollgewerbe nach 1760 aufkommt und rasant zunimmt, dass es aber gleichwohl die alte Leinwandproduktion nicht verdrängt.
Ebenfalls nach der Jahrhundertmitte verbreitet sich im Appenzellerland die Handstickerei. Über ihre Einführung werden sagenhafte Geschichten erzählt. Die Überlieferung weiß, dass St. Galler Kaufleute in Lyon gesehen haben, wie türkische Frauen Blumen auf Seidenstoffe sticken. Die St. Galler versuchen nun, diese Technik auf ihre Muslinstoffe anzuwenden, was hervorragend gelingt. Johann Kaspar Zellweger Gessner erzählt sogar, eine Türkin habe hier im Appenzellerland den Frauen das Stickhandwerk beigebracht. Er berichtet:
Die Sage geht immer, dass eine Türkin das Sticken hier lehrte. Und da meine selige Mutter immer mir sagte, dass ein Rock, den sie besaß und den meine mütterliche Großmutter oder Urgroßmutter zuerst hatte, von einer Türkin bearbeitet worden sei. Aus demselben ist deutlich zu ersehen, dass der Grund ostindisches Baumwolltuch ist und die Stickerei in alle Fälle kunstreich war, so dass sie zu jener Zeit gewiss nicht in der Schweiz konnte verfertigt worden sein.
Die Stickerei wird in unserer Gegend in Verbindung mit der Muslinweberei jedenfalls schnell zum Haupterwerbszweig des Textilhandels. Das Damenkleid in der Vitrine hier oben im dritten Stockwerk des Gemeindehauses ist nun aber kein bestickter Muslinstoff aus der Gegend, sondern tatsächlich ein Seidenstoff. Ein mit Blumenbouquets bestickter Seidenbrokat. Wer weiß, vielleicht von einer Zürcher Seidenmanufaktur. Das Kleid ist getragen worden von Ursula Wolf Zellweger. Sie erinnern sich. Ursula Wolf ist die Dame, die in der Kirche die Deckengemälde malen und sich selbst auf dem Chorgemälde mit Fingerzeig himmelwärts abbilden lässt. Das 230-jährige Porträt in unserer Ausstellung zeigt sie mit Haube aus Seidentüll, Sammetband mit Schmuckstück als Halszierde und unserem Seidenbrokatgewand aus der Vitrine. Wir haben hier den seltenen Fall, dass das Porträt und das dazugehörende Kleid die Jahrhunderte überdauert haben und in alter Schönheit überliefert sind.
Bei den rasanten Entwicklungen in der Herstellung und im Bereich der Nachfragen auf dem Markt geben die zellwegerschen Handelshäuser nach der Mitte des 18. Jahrhunderts die verlagsmäßige Kontrolle über die Produktion auf und widmen sich nun fast ausschließlich dem Handel mit Rohstoffen und Fertigfabrikaten. Die verschiedenen Firmen handeln in dieser Zeit allerdings nicht allein mit Leinengeweben, Rohbaumwolle, Garn- und Baumwollgeweben, sondern auch mit Kaffee und anderen Kolonialwaren. Das Handelsgebiet erstreckt sich auf einen Raum zwischen Malta, Cadiz, Lissabon, London, Glasgow, Hamburg, Königsberg, Petersburg, Moskau, Kaluga, Jassy und Fiume. Auch Handelsbeziehungen zu den spanischen Kolonien in Amerika und den französischen Besitzungen in Westindien bestehen. Der große geschäftliche Erfolg der Zellweger in dieser kurzen Zeitspanne, in der auch die Häuser am Landsgemeindeplatz Trogen gebaut werden, gelingt vor allem durch eine intensive Beobachtung und Bearbeitung der europäischen Märkte. Zusammen mit ihren Geschäftspartnern, meist Schwager, Cousins, Schwiegersöhne, Nachbarn aus Speicher, sind sie imstande, die rasch wachsende Nachfrage der europäischen Märkte nach differenzierten Konsumgütern, zu denen eben nicht nur eines, sondern vielerlei Baumwollprodukte gehören, optimal für ihre Geschäfte zu nutzen. Da ihre Geschäftspraktiken auf enger familiärer Vertrautheit beruhen und nicht ohne weiteres nach außen dringen, also noch nicht Allgemeingut sind, lässt sich, wenn das Kalkül aufgeht, mit deren Anwendung eine ordentliche Rendite verdienen. Handkehrum ist diese Art des Geschäftens auch so stark risikobehaftet und von europapolitischen und damit verbundenen konjunkturellen Launen sowie vom schlechten Wetter und schlechten Ernten abhängig, dass Aufstieg und Fall nahe beieinander liegen können. Auch wer falsch kalkuliert oder nicht mehr aktiv und flexibel die Märkte im Auge behält, verliert. Auch die Zellweger früherer Generation haben diese Erfahrung gemacht. Später, im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, werden die Söhne von Johannes Zellweger Hirzel, dem erfolgreichsten zellwegerschen Kaufmann aller Zeiten, der bei seinem Tod gemäß Überlieferung 3 Millionen Gulden hinterlassen haben soll, diese Erfahrung wieder machen.
Die rosigen Zeiten sind vorbei. Verschiedene Umstände, von denen der Schock der Revolutionskriege und der Napoleonischen Kriege für die ganze Weltwirtschaft nur einer ist, führen Anfang des 19. Jahrhunderts zur schrittweisen Liquidierung der Handelshäuser und des finanziellen Erbes der Väter.
Von den 3 Söhnen von Anna und Johannes Zellweger Hirzel schlägt der Jüngste, Jakob, eine Laufbahn als Politiker ein und erntet jahrelang immer wieder die Kritik seines älteren Bruders wegen seines luxuriösen Lebensstils und seiner Beratungsresistenz. Dieser, Johann Kasper, der bessere Geschäftsmann, der allerdings aus gesundheitlichen Gründen als 40-Jähriger aus dem Fernhandel aussteigen muss, ist der bessere Verwalter. Er kann sich einen langen Lebensabend als Philanthrop, Gönner, Wohltäter und Geschichtsschreiber des appenzellischen Volkes leisten. Der älteste der Brüder, Johannes, verschwindet im Vorarlbergischen. So endet die Handelsgeschichte der Trogener Häuser gewissermaßen am Vorabend der Industrialisierung.
Die Geschichte der letzten Jahrzehnte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist bis zum Tod von Johann Kaspar Zellweger Gessner, dem mittleren der 3 Brüder, wird auf einem weiteren Rundgang zu erzählen sein. Denn auch wenn Trogen gebaut ist und die Zellwegerschen Handelshäuser liquidiert sind, geht die Familiengeschichte weiter. Fürs Erste aber herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.